Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Bücherbar, was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat Januar. Mein Name ist Richard Schäfer. Heute möchte ich Ihnen einige Auszüge aus den Werken Thüringer Autoren vorstellen. Die Beiträge dazu habe ich aus verschiedenen Gesprächen mit den Autoren zusammengestellt und die Sendung somit vorproduziert. Als erstes hören wir den Krimi-Autor Klaus Jäger aus Apolda.
Ich hätte noch eine zweite Lesestelle aus dem Krimi Rostbratwurst. Die ist schon bei etwas weiter fortgeschrittener Handlung und unser Protagonist Peter Hartmann, der Polizeireporter bei der Riedburger Rundschau ist, der hat sich schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit seinen Recherchen, ist schon irgendjemanden Geheimnisvollen sehr nahe gekommen, gefährlich nahe. Wie gefährlich, das merkt man in der folgenden kleinen Szene, die dann so ein bisschen, mit der ich so ein bisschen Spannung aufbauen will, als Cliffhanger zum Ende des Kapitels hin. Er sollte nicht den Fahrstuhl nehmen, wenn ihm ohnehin schon nicht gut war. Das wusste Hartmann dank vieler und meist schlechter Erfahrungen ganz genau. Heute nahm er keine Rücksicht darauf und prompt wurde ihm übel, noch bevor die Reise in der Tiefgarage endete. Er begrüßte den Rumor im Darm wie einen guten alten Bekannten. »Ist gleich vorbei«, sagte er, als ob er mit seinem Bauch spräche. »Noch zweimal tief einatmen und ausatmen, dann ist es vorbei.« Er bekam weiche Knie, als der Fahrstuhl im ersten Stock ruckend anhielt. Eine unscheinbare kleine und dünne Frau mit Dauerwelle schob einen Rollwagen mit Aktenordnern in den Fahrstuhl und lächelte säuerlich, als Hartmann noch einen Schritt zurück bis an die Kabinenwand machen musste. »Ich mache hier auch nur meine Arbeit«, sagte sie in einem aggressiven Ton, als hätte er sie um eine Rechtfertigung gebeten. Hartmann streifte ein unangenehmer Hauch von kaltem Nikotin. Er grinste schief. »Ich bin nicht klaustrophob«, wiederholte er in Gedanken sein Mantra. »Mir ist nur ein bisschen übel. Kein Wunder bei dem Parfüm.« Die mürrische Dünne zerrte die Akten im Kellergeschoss nach draußen. Er atmete nur ein bisschen auf, als sich die Tür wieder schloss und der Boden in Richtung Tiefgarage durchsackte. Im flackernden Neonlicht am Kassenautomat bekam er erneut ein ungutes Gefühl. »Ruhig jetzt«, schalt er sich. »Du bist überreizt und hättest besser die Treppe genommen.« Plötzlich stellten sich ihm die Nackenhärchen auf. Er spürte hinter sich jemanden atmen und fuhr blitzartig herum. Nichts. Er war allein, aber er hätte schwören können. Die Nerven. Er zitterte, als er das Ticket in den Schlitz schob und schaute sich noch einmal um, als er das Geld passend einwarf. Nichts. Da spielte ihm seine Fantasie wohl einen Streich. Hartmann zog beherzt den Riemen seiner Umhängetasche fester und schritt vorwärts. Im Sektor D stand sein Kreisler. Wenn er sich in dessen Polster sinken ließ und die Türen verriegelte, würde er durchatmen können, würde sich sein Magen von Stahlkugelgröße wieder auf Normalmaß weiten. Plötzlich knallte es hinter ihm wie ein Pistolenschuss. Etwas klirrte und rieselte zu Boden. Hartmann zuckte zusammen und duckte sich instinktiv. Es wurde dunkler. Eine Neonröhre war einfach so zerplatzt. Sein Herz schlug schnell und seine Angst wich einer diffusen Wut auf seine Umwelt. Als er um die Ecke bog, blieb er wie angewurzelt stehen. »Das kann doch nicht. Das war doch nicht.« Hartmann brauchte ein paar Sekunden, um zu realisieren, was er sah. Mit offenem Mund und rasenden Herzen ging er langsam auf sein Auto zu, auf das, was davon noch übrig war. Denn da hatte jemand ganze Arbeit geleistet. Alle Scheiben waren eingeschlagen, was vor allem bei der Frontscheibe offenbar nicht einfach gewesen war. Sie klebte blind, zersplittert und mit mehreren Dellen versehen noch irgendwie in ihrer Halterung. Splitter knirschten unter den Schuhen, als Hartmann näher trat. Die Scheinwerfer waren zertrümmert, nicht mal die Nebelscheinwerfer und die Blinker hatte der Täter verschont. Die Motorhaube und die Türen waren an mehreren Stellen eingedellt. Teilweise war sogar das Blech zerrissen. Hier musste einer mit dem Vorschlaghammer gearbeitet haben. Und noch mehr Werkzeuge hatte der unbekannte Besucher mitgebracht. Die Lederpolsterung der Sitze war an mehreren Stellen zerschnitten. Und als ob das nicht reichte, war der Lack auf Türen und Kotflügeln auch noch an mehreren Stellen zerkratzt. Im Innern hatte jemand mit einem spitzen Gegenstand ins Armaturenbrett gehackt. Hartmann beugte sich durch das zerschlagene Seitenfenster, um sich einen gefalteten Zettel im A4-Format vom Beifahrersitz zu angeln. In diesem Moment schlug hohl ein metallener Gegenstand auf. Bei dem Geräusch zuckte Hartmann nach oben, knallte an den Türrahmen und schnitt sich mit einem Glassplitter in den Nacken. Er zerrte seinen Kopf aus dem Fenster und hörte sowohl die Schritte eines Davonlaufenden als auch ein metallisches Geräusch ganz in der Nähe. Dann rollte langsam ein schweres Stahlrohr auf den Gang, nur 3 Autos weiter weg. Hartmann war hellwach. Seine Übelkeit war wie weggeblasen, sein Herz pumpte pures Adrenalin durchs Blut. Er wischte sich über den Nacken und besah sich das Blut an seiner Hand. Dann faltete er den Zettel auf. Ein sauberer Computerausdruck im Querformat, wie eine fette Schlagzeile. Wenn du nicht aufhörst, nach Rindern zu suchen, bist du der Ochse, den ich schlachten werde. Hartmann starrte eine Weile fassungslos auf den Zettel. Das war deutlich. Als sein Herz sich ein wenig beruhigt hatte, zog er sein Handy aus der Tasche und wählte die Nummer der Polizei. Es war definitiv nicht sein Tag. Heute wird er auf jeden Fall nicht mehr ins Kino gehen.
Als Nächste liest nun Anne Gallinat aus Saalfeld aus ihrem neuen Kinderbuch, das zur diesjährigen Buchmesse in Leipzig veröffentlicht werden soll.
Ja, ich lese jetzt 2 kurze Ausschnitte aus dem 1. Kapitel meines Jugendbuchs Jannes Villa. Liebes Tagebuch, vor ein paar Minuten habe ich dich in Ernies Shop auf dem Campingplatz gekauft. Noch sind deine Seiten weiß, blütenweiß und vollständig leer. Ich sitze mit dir am Silbersee hinter unserem Bungalow. Ein Fischreiher schwebt über den dunklen Fichten am anderen Ufer des Sees, der tatsächlich wie Silber schimmert. Ein leichter Wind kräuselt die Wasseroberfläche und im Kräuseln wird das Sonnenlicht silbrig glitzernd reflektiert. Das klingt ganz schön romantisch, hört sich wie Urlaub an, aber ich bin nicht im Urlaub. Seit 3 Stunden wohne ich hier, doch das hat eine lange Vorgeschichte. Im Moment weißt du noch nicht mal, wer ich bin. Und ich? Schwierige Frage. Eine Antwort? Ich bin 15 Jahre alt und heiße Janne. Ich bin weder besonders groß noch besonders klein, bin nicht dick, eine Modelfigur habe ich aber auch nicht. Meine Haare sind weder kurz noch richtig lang und aschblond. Blond wie Asche, der Name sagt alles. Von üppigen Locken kann keine Rede sein, richtig glatt sind die Haare aber auch nicht. Nicht Fisch noch Fleisch, hätte meine Lehrerin gesagt und damit gemeint, gewöhnlich, durchschnittlich. Gut, meine Augen sind eigentlich in Ordnung, groß und dunkel, und ganz so durchschnittlich bin ich vielleicht doch nicht, nur für die anderen. Manchmal glaube ich, dass ich Angst vor mir selber habe. Ich traue mich nicht, mich selbst zu zeigen, so wie ich wirklich bin. Das kann ich nur, wenn ich mit mir alleine bin. Ich bin mit meiner Mutter hierher gezogen. Wir leben allein. Bis heute habe ich meinen Vater nie gesehen. Er muss verschwunden sein, als ich noch nicht mal auf der Welt war. Meine Mutter hat immer gesagt, dein Vater ist eine Bestie. So viele Bestien kannte ich damals nicht. Aber der Wolf, der die 7 Geißlein und Rotkäppchen frisst, war mir schon bekannt. Also musste mein Vater ein Wolf sein. Meine Mutter hat dazu genickt und sich ansonsten ausgeschwiegen. Seitdem bin ich übrigens scharf auf Wölfe. Erst habe ich viele Geschichten von bösen Wölfen gelesen, dann habe ich Bücher über Wölfe gelesen, in denen ich erfahren habe, dass Wölfe gar nicht so böse sind. Aber davon erzähle ich dir ein anderes Mal. Jetzt sollst du erfahren, wie ich hierher gekommen bin. Eigentlich ist es ein richtiges Abenteuer. Abenteuer sind eine kitzlige Angelegenheit. Man weiß nie so genau, worauf man sich einlässt. Das macht ein bisschen Angst, aber spannend ist es trotzdem. Diesmal konnte ich mir mein Abenteuer nicht einmal selbst aussuchen. Es fing mit einer ganz banalen Tatsache an. Eigentlich habe ich mit meiner Mutter in einer großen Stadt im Norden gewohnt. Meine Mutter ist eine geniale Köchin und war Chefin von einem richtig schicken, aber auch teuren Schuppen. Den konnte sich kaum jemand leisten und plötzlich war die Pleite da. Sie hat lange Zeit nach einem neuen Job gesucht, vergeblich. Und jetzt hat man ihr angeboten, einen Imbissstand auf dem Campingplatz am Silbersee zu übernehmen. Naja, das ist nicht gerade glamourös und ich habe am Anfang ganz schön rumgezickt. Aber meine Mutter lässt sich von Zickenlaunen nicht beeindrucken. Die hat ihre eigenen Ansichten oder Gesänge. Wo andere mit hohlen Argumenten kommen, fängt sie an zu singen. Diesmal war ein uralter Schinken fällig, Mackie Messer. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Was soll man da noch sagen oder singen? Jedenfalls fiel mir kein passender Gegensong ein. Vor 3 Stunden sind wir hier angekommen. Zeit genug für eine erste Bestandsaufnahme. Der Bungalow, in dem wir von heute an wohnen, hat gerade mal 25 Quadratmeter. Wenn das Geschäft läuft, suchen wir uns was anderes, sagt meine Mutter. Na toll. Weiß auch nicht, wie sie mit Pommes und Wiener Geschäfte machen will. Aber ich habe nichts gesagt. Wer weiß, was ich sonst für einen Song zu hören bekommen hätte. Die erste Inspektion des Bungalows war trotzdem ganz schön niederschmetternd. Ein Raum für alles. Kochen, schlafen, wohnen. Die Einrichtung stammt sicher aus dem historischen Museum und stinkt nach alten Leuten. Duschen gibt's nur im allgemeinen Waschraum auf dem Platz, mit Duschmarken. Trotzdem, seit ich hier bin, hat mich die Abenteuerlust gepackt. Es ist, als ob man draußen lebt, so wie irgendwelche Ureinwohner, mittendrin in der Natur. Vielleicht gibt es ja sogar am Wald hinter dem Silbersee noch einen richtigen Wolf. Aber jetzt muss ich erst mal meine Klamotten auspacken. Wohin? In den Küchenschrank? Mal sehen. Bis zum nächsten Mal, Jana.
Die Bücherbar auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt, UKW 105,2 MHz und im Radio OKJ in Jena, UKW 103,4 MHz.
Als nächstes stellt uns der Autor und Verleger Siegfried Nucke seine Erzählung Der Sturz vom Krötenkopf vor, die im Buch Bis bald im Wald veröffentlicht worden ist.
Shooting oder Der Sturz vom Krötenkopf. Das größte Lästermaul des Universums ist die Fliege, genauer die gemeine Stubenfliege. Es täuscht, wenn sie unauffällig an der Wand hockt. Sie scannt alles ganz genau. Sie schneidet alles mit, sie speichert alles ab. Nichts entgeht ihr. Alles weiß sie, sieht sie, hört sie. Und weil das nicht genug ist, alles. Aber wirklich alles muss sie weitererzählen. Sofort. Ohne auch nur eine Sekunde zu verlieren. Sie erzählt es jedem, der ihren Weg kreuzt. Jeder Mücke im Schilf, jeder Maus im Feld, jedem Langohr im Wald. Kein Tier kann ihr entkommen, selbst ein Wolf nicht, falls mal einer vorbeischnürt. Ehe er sich's versieht, sitzt sie schon vor, über, unter ihm und schwatzt und tratscht und klatscht. Und eine Schmeißfliege war es auch gewesen, die mich neulich im Wald vor allen anderen lächerlich gemacht hat. Es war still im Wald. Die Vögel blinzelten in die Abendsonne. Die Hirschkühe kauten nachdenklich auf einem Halm herum. Nehmen wir noch einen Büschel Waldwiesengrün oder schlendern wir lieber eine Runde durch die Schonung, um etwas Rinde zu knabbern? Die Wildschweine schnauften ihren Nachwuchs zärtlich an, dann knackte es in der Nähe. Der Eichelhäher verdrehte die Augen. Nicht der schon wieder, dachte er, auch wenn er eigentlich ganz friedlich ist, der Ranger. Er guckt nur, was wir so treiben, ob alle noch munter sind und wie es uns geht. Er schmeißt nichts in den Wald, er lässt nichts liegen. Kommt er mit einer Schar Menschen, nimmt er auch alle wieder mit zurück in die Siedlung. Und wenn jemand vom Weg abweichen will, kann er ganz schön grillig werden. Am Rande gesagt, seitdem die Grille weiß, was grillig bei Menschen heißt, hat sie schlechte Laune und beweist das auch jeden Tag, lautstark. Alle Grillen auf der Wiese machen mit. Und wer hat es ihnen gesteckt? Die Fliege natürlich. Aber der Ranger ist immer im Wald. Früh, mittags, abends, samstags, sonntags. Schaut nach, zählt, macht Notizen in sein Buch, den Pflanzen gefällt es, den Lindenschösslingen und Fichtensämlingen, den Anemonen und dem Knabenkraut, dem Frauenschuh, dem roten und weißen Waldvöglein. Keiner trampelt mehr auf ihnen herum oder rupft sie aus. Der Ranger passt auf. Die Tiere allerdings haben eine andere Meinung. Die Rehe verdrehen die Augen, sobald er kommt. Vor allem, wenn der Ranger mal wieder eine Horde Menschlinge im Schlepptau hat. Sie schleichen durch den Wald, dass den Vierbeinern die Ohren dröhnen. Da drüben sind Rehe, rufen sie aufgeregt. Ja, was denn sonst, denken die Rehe. Wir sehen und hören euch ja auch. Kaum sind sie unterwegs zu den Feldern am Rande des Waldes, hockt da schon der Ranger irgendwo und zählt, ob noch alle Tiere da sind. Man riecht ihn. Überall, jeden Tag. Die Igel schnarzen ihn aus dem Gebüsch an. Dem Fuchs ist es egal, er legt sich in die Sommersonne vor seinen Bau und schläft seinen hellen Fuchsschlaf. Soll der Ranger ruhig dort oben am Sandhügel hocken und den Nachwuchs beobachten? Der Fuchs weiß, dass es in diesem Jahr 4 Fuchsknaben sind. Die Wildkatze hält die Nase in die Lüfte, die Nackenhaare richten sich auf wie Buchseiten im Wind. Dann rollt sich die wilde Katze auf der vorletzten Astgabel der Steinlinde ein. Zum Glück versteht der Mensch das Gesimse und Getratsche der Fliege nicht, sonst würde er sich sofort umdrehen. Die Wildkatze legt sich nämlich immer im Rücken des Menschen zur Ruhe. Aber vor ein paar Tagen war etwas anders als sonst. Der Ranger suchte, lief hin und her, trabte die Wildpfade auf und ab, umkreiste das Schlammloch der Wildschweine, schaute hoch, guckte runter, schüttelte den Kopf, kratzte sich am Kinn, sehr merkwürdig. Natürlich wusste ich von der Fliege, dass er in letzter Zeit öfter als sonst vor seinem Computer hockte und immer andere Bilder betrachtete von grau-grün-schwarzen Dingsen. Das waren ihre Worte. Und sie erzählte es seit Tagen im Wald herum, egal ob es einer hören wollte oder nicht. Den Waschbären war es recht. Sie nutzten die unbeobachtete Zeit, um mal wieder richtig die Abfallkörbe am Picknickplatz durcheinander zu schmeißen. Sie wussten, dass das den Ranger gewaltig ärgerte. Dann kam der, wenige Tage später, wieder in den Wald. Er klemmte sein seltsames Etwas in eine Astgabel am Eichenwäldchen, genau dort, wo sich alle Wege der Tiere treffen. Es war grau, es war grün, es war eckig, es war faltig. Und wenn man genau hinschaute, hatte es in der Mitte einen glänzenden Fleck. Wenn jemand das sehen konnte, dann ich. Schließlich wohne ich im Steinpilz genau gegenüber. Meine Eltern, die pfiffigsten aus einem Riesenschwarm von Pilzmücken, hatten mich dort abgelegt. Es war der beste Platz im Wald, im köstlichsten aller Pilze. Und wenn es drinnen nach dem Frühstück, Mittag, Abendessen langweilig wurde, kann man nach oben kriechen und hinaus in die Waldwelt schauen. Zugegeben, die meisten von uns fressen sich nur durch, schnurpsen und kauen sich bis kurz unters Dach, dann drehen sie wieder um und schmatzen und schaben sich zurück bis zum Fuß. Aber ich weiß, die Aussicht von der Steinpilzkappe ist atemberaubend. Tief unten die Waldameisen und Rüsselkäfer, die Moose und Tauwürmer, die Libellen und Raubwanzen, ein Gewimmel, Hunderte, Tausende. Da kommt eine Handvoll Pelztiere, die auf allen Vieren durch die Sträucher holzen, nicht mit. Langweilig. Felltiere. Wer hat noch keine gesehen? Aber wir. Die Wegschnecken und Larven, die Tausendfüßler und Kammmolche. Wir sind die wahren Abenteurer, wenn man uns nur sieht. Der Ranger blieb 2 Tage weg. Aber sein Dings im Wald blieb da. Die Feldträger interessierte das nicht besonders. Die Füchse legten sich schlaff auf die Seite und gähnten, als die Fliege sie an den fehlenden Ranger und das grau-grün-schwarze Dings erinnerte. Die Rehe hoben nicht einmal die Köpfe aus dem hohen Gras. Die Fliege nervte, wie immer. Die Wildkatze rollte den Schwanz wie ein beleidigter Hauskater ein und die Wildschweine, die benahmen sich sehr unanständig. Man sah es, man hörte es, man roch es. Die Fliege war beleidigt. Sie setzte sich zu mir, trippelte hin und her, schwieg ungefähr 3 Sekunden und erzählte dann, ohne Luft zu holen, von den köstlichsten Dunghaufen, Stinketonnen, Hundehaufen, die ihr unter den Rüssel gekommen waren, Stinketonnen in den Straßen der Siedlung, Hundehaufen auf allen Wegen und Plätzen, Papierkörbe mit uralten Fleischresten an jedem Menschenparkplatz, lecker, lecker, lecker. Aber was wissen Fliegen schon von Steinpilzfleisch? Und ich werde sie nicht mit dem Rüssel draufstoßen. Endlich schlich der Ranger heran, schaute unauffällig nach links und rechts, keiner seiner wilden Fellträger zu sehen. Er machte sich an dem grau-grün-schwarzen Dings zu schaffen. Die Fliege saß natürlich längst auf seiner Schulter, scannen, mitschneiden, speichern. Und ab mit dem Ranger ins Arbeitszimmer am Rand der Siedlung. Als sie ein paar Stunden später wiederkam, grinste sie und legte los. Der Ranger hat mit dem Dings im Wald Bilder gemacht, die auf dem Bildschirm seines Computers zu sehen sind. Und dann hat er sie ausgedruckt und herumgezeigt, jedem Menschen, den er getroffen hat, in seiner Siedlung. Und wer weiß, wem noch. Allen blieb das Maul offen stehen. Sie schluckten, sie guckten, sie schnieften und trieften, sie schlappten und bockten, bevor es einen gewaltigen Lärm in der Buchenschulung gab. So ein Skandal. Das darf der doch gar nicht. Da muss man doch fragen. Wie steht man jetzt vor den Menschlingen da? Das scheu schöne Reh, der raffiniert rote Fuchs, der vogelflinke Marder. Sie alle konnten kaum glauben, was auf den Bildern zu sehen war. Die Wildkatze sah aus wie ein beleidigter Hauskater. Die Füchse lagen schlaff auf der Seite und gähnten. Die Rehe hatten weder schöne dunkle Augen noch ein knuffiges Geweih. Nein, von den Hälsen ab waren die Köpfe im Gras verschwunden. Nur die Wildschweine, die waren stolz, dass auf allen Bildern zu sehen war, wie wildschweinisch sie sich benahmen. »Heute Abend gehen wir in den Mais«, bollerten die wilden Schwarzschweine, »und putzen eine ganze Ecke weg. Das wird gefeiert«, grunzte die ganze Rotte, und schon waren sie fort. Der Hirsch rieb sein Geweih an der Eiche. Von ihm hatte man nur das Hinterteil gesehen. Peinlich. Und nichts von seinen majestätischen 14 Enden. Peinlich. Ärgerlich. Die Fliege bedauerte alle, dass die Bilder ein so falsches Licht auf sie warfen. Vom Waschbären die Spitze des Schweifes, vom Marder der halbe Kopf mit geschlossenen Augen, das Eichhorn ein brauner Strich in der Landschaft. Und die Fliege erzählte jedem ganz ausführlich jede Peinlichkeit, die auf den Bildern zu sehen war. »Der Hase, der Hase«, die Fliege kam aus dem Kichern gar nicht mehr heraus, der Hase hat direkt zum Dings geguckt und nun sieht man seine 2 knallweißen Augen, knallweiß, der Hase mit den Schneeballaugen, wenn das mal kein Lacher ist. Selbst der Igel grinste breit, seitdem ist kaum einer der Langohren mehr im Wald zu sehen. Die anderen sammelten sich hinter dem Dings in den Ästen. Ich konnte die Meute sehen. Ich saß ja wie immer auf der Steinpilzkappe. Das war vielleicht ein Geschubse und Gedrücke und Gedrängel hinter dem Dings. Wir wollen gut aussehen, riefen die einen. Aber wie stellen wir das an, fragten die anderen. Sie rührten, grunzten und fauchten sich an. Wir blecken die Zähne, riefen die mit den schärfsten Eckzähnen. Wir zeigen unser glänzendes Haar, warfen die mit dem Sommerpelz ein. Wir durchdringen sie mit unseren Blicken, wussten die mit den schärfsten Pupillen. Aber weil sie sich nicht einigen konnten, wer damit beginnen darf, liefen sie beleidigt auseinander und fraßen, bis sich der Ärger gelegt hatte. Ich wusste, was das aufregendste Bild gewesen wäre. Ein Märchen wäre wahr geworden. Aber wer hört schon auf einen kleinen, weißen Wurm, der von Steinpilzfleisch lebt? Etwas später war der Ärger verdaut und sie marschierten auf. Zuerst kam der Altfuchs und hob die linke Pfote in die Höhe, den Kopf nach vorn gestreckt, als würde er Witterung aufnehmen. Wie albern, schon 100-mal gesehen. Dann seine Füchsin mit 2 Jungpelzen, die aber herumsprangen und nur ein Wischwasch auf dem Bild hinterließen. Der Waschbär hockte sich in die Mitte des Bildes, direkt neben meinen Steinpilz, und schaute wie ein vergessener Kinderteddy. dieser verlogene Großhamsterer und Sachenherumschmeißer. Ich kann ihn nicht leiden. Er frisst alles, vermutlich auch Pilze. Fehlte nur noch, dass er sein rechtes Pfötchen auf die Kappe meines Steinpilzes gelegt hätte. Der Dachs kam, wie er war. Schwarz-weiß macht sich auf jedem Bild gut. Die Wildschweine liefen einfach so durch. Ihr erstes Bild, sagten sie, wäre sowieso das Überzeugendste gewesen. Der Marder verzichtete auf ein Bild. Ich stelle mich den Menschen persönlich vor, keckerte er und strich ab in die Siedlung. Dann betrat die Wildkatze die Bühne. Gelangweilt und angewidert schaute sie halb zur Kamera. Klack. Die Augen halb geschlossen. Klack. Den pummeligen Schwanz im flachen Bogen zwischen Baumwipfel und Laubboden. Die Pfote wischt eine Mücke weg. Klack. Die Fliege erzählt, dass die Bilder später überall zu sehen waren. Die Wildkatze in ihrer neuen Heimat. Lächerlich. Aber mich übersahen sie. Auf jedem Bild, das das Dings gemacht hatte, war mein Steinpilz zu sehen. Und ich, wenn man genau hingeschaut hätte. Die Fliege grinste verlogen. Ganz bedauerlich wäre das, so ein schöner weißer Wurm wie ich, aber leider, leider, das Leben sei nicht gerecht. Da könne man eben nichts machen, klein und nackt weiß, sei eben nicht harthaarig und wild. Außerdem mochten Menschen Würmer in Steinpilzen nicht, dann flog sie davon. Aber nicht mit mir, dachte ich. Ohne mich wäre der Wald nicht der Wald und das Gras nicht das Gras und das Grün nicht das Grün. Ich fraß mich so rasch es ging zur Pilzschnecke durch, die ich zwar nicht wirklich mochte, denn sie sprach im Gegensatz zur Schmeißfliege nie auch nur ein einziges Wort, doch sie konnte sich rascher zu den anderen Wegschnecken und Ringelwürmern, den Gelbrandkäfern und Wasserläufern, den Rotbauchunken und Erdkröten schleimen, um sie zu mir zu holen. Die Wasserläufer lehnten zwar dankend ab und den Würmern war der Weg hinauf zu mir zu beschwerlich, aber Käfer und Erdkröten kamen. Der Plan war einfach. Wir würden eine Pyramide bauen. Eine Kröten-Käfer-Schnecken-Wurm-Pyramide. Nicht irgendwo, nein, sondern direkt auf dem mächtigsten und schönsten Steinpilz, den es im ganzen Wald gab. Meinem Steinpilz. Aber so einfach war es dann doch nicht. Die eine Erdkröte konnte nicht so hoch springen, dann kam eine zweite, die kletterte auf die Erstkröte hinauf, federte sich ab und klatschte auf den braunen Steinpilzhut. Die Käfer nickten Beifall. Ich musste zusehen, dass sie nicht mein Aussichtsloch zuflatschte. Ich hatte ja schließlich zu dirigieren. Die Käfer, die Wanzen, die Glanzkäfer, man wollte dabei sein, auch wenn man sich sonst besser nicht zu nahe kam. Außen am Rand die Pilzschnecken, damit keiner abrutschte. Dann in zwei Ringen die Feuerwanzen und die schillernden Käfer in Kupfergrün. Nur der Kopf der Kröte war noch zu sehen. Und die Krönung war ich, ganz oben. Auf dem Kopf der mächtigen Kröte balancierend, der kleine, unbekannte Steinpilzwurm. So ein Foto hat die Welt noch nicht gesehen. Fehlte nur noch Trommelwirbel. Applaus! Ich hatte gerade den Krötenkopf erklommen und streckte mich nach oben, drehte den Kopf und blickte voller Stolz zum grau-grün-schwarzen Dings. Da passierte es. Lautlos kippte mein Pilz zur Seite. Ganz langsam. Flup! Die Käfer verschwanden im Grün. Die Feuerwanzen verzischten sich, die Kröte verschmolz mit der Erde, ich flog im hohen Bogen durch die Luft. Natürlich hat das Dings genau das im Bild festgehalten. Natürlich habe ich keine gute Figur gemacht. Natürlich hat es die Fliege jedem, man weiß schon, ausnahmslos jedem. Wäre ich noch länger Wurm geblieben, nie hätte ich diese Peinlichkeit abstreifen können. Flup, der Flugwurm, flup, das Weißwürstchen, flup, das Krötenkrönchen. Zum Glück war die Zeit reif für eine Verwandlung. Wenig später sirrte ich als zarte Pilzmücke über die Köpfe meiner lieben Käfer und Molche und Vielfüßler und Schmetterlingslarven und Würmer. Augen auf, wir sehen uns im August bei den Steinpilzen. Ihr sind viele. Verlasst euch drauf.
Bücherbar. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer. Immer am ersten Sonntag im Monat von 19 bis 20 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Antje Lampe, Mitglied der Aktionsgruppe Eskapismus, schreibt gern über Leute, denen kuriose Dinge passieren. Und da hören wir jetzt die Geschichte von Igel Ida.
Ida hat sich eingeigelt. Zuerst war es ganz unauffällig. Sie begann ein bisschen undeutlich zu sprechen, wurde schlecht verstanden und machte sich nach den vielen korrigierten Sätzen immer seltener die Mühe, ihre Stimme zu heben. Gleichzeitig kam es öfter vor, dass sie beim Gehen auf ihre Füße blickte, damit sie nicht stolperte, nicht versehentlich gegen Bordsteinkanten stieß, nicht auf Schnecken oder Stiefel trat. Die langen Haare fielen ihr ständig ins Gesicht. Die Strähnen hinter den Ohren zu bändigen, war eine schnell eingeübte, aber vergebliche Geste. So schnitt Ida sich mit wilder Schere die Haare ab und behielt eine ungestörte Sicht auf Pflastersteine und Asphalt. Gefahr lauerte überall. Hier ein Wort, gehört, gesagt, dort ein Schuss, erschwert, gewagt. Ida mit gesenktem Kopf duckte sich und wich aus und plante ihre Routen so, dass sie möglichst wenig Fehler begehen würde. Sie erschrak dennoch bei jedem Geräusch. Die ständige Alarmbereitschaft ihres Körpers machte ihren Gang unsicher. Schließlich doch zertretene Schneckenhäuser und angerempelte Fußgänger. Gemurmelte Entschuldigungen von Ida, gerunzelte Stirnen von denen, die sie übersehen hatte. Immer öfter blieb Ida dann in ihrem Bau. Den Eingang hatte sie so gut verborgen, dass ihn kaum jemand fand. Und wenn doch einmal der Postbote klingelte, rollte Ida sich zusammen und harrte aus. Ein Freund mit Ersatzschlüssel kam vorbei, ließ sich selbst hinein, stellte laute Fragen und stich sich an den Stacheln, die Ida gewachsen waren. Er trat den Rückzug an und Ida musste nicht mehr reden, nichts mehr auf sich nehmen, nur in Sicherheit abwarten. Auf das nächste Klopfen, den nächsten Eindringling, den nächsten Knall, die nächste Frage, auf die sie keine Antwort fand, die nächste Forderung, die nächste Absage, die sie nur flüstern konnte. Mit Stacheln zur Abwehr hielt Igel Ida sich bereit. Und wenn sie nicht gestorben ist, so wartet sie noch heute ab.
Als nächstes Christoph Große. Bitte.
Ich schreibe unter Pseudonym, das heißt Fuchstraum, und ich schreibe zurzeit auch wirklich eher so Traumhaftes, nämlich vorzugsweise Märchen. Die sind meistens ein bisschen trauriger, aber ich dachte, wenn wir schon mal im Radio sind, dann nehme ich mal eins, das vielleicht ein bisschen lebensbejahender ist. Es heißt Ein Bär. Sie saßen nebeneinander und blickten auf den See, der große schwere Mann und der Junge. Die alte Holzbank unter ihnen knarzte, wenn der Mann sein Gewicht verschob. Die Sonne sank langsam in das dunkle Wasser und färbte es rot. Ein sterbender Feuerball, ein verlöschender Phönix voller Versprechen von Wärme und Wiedergeburt. Der Junge blickte den Mann voller Liebe an und legte den Kopf an seine Seite. Der Mann legte seinen Arm um die Schultern des Jungen. Ruhe und Sicherheit gingen von dieser Umarmung aus. Sanft war sie und unendlich stark. Der Junge wusste, dass er sicher war. Nichts konnte diese Umarmung durchbrechen, und für einen kurzen Moment spielte die Welt keine Rolle. Es gab nur diesen Moment, das Gehaltenwerden und den Duft nach Geborgenheit, der sie umgab. »Erzähl mir von dem Tag, als du ein Mensch wurdest«, sagte der Junge. Der Mann brummte und ließ den Blick über die sterbende Sonne gleiten. Und wie er es schon unzählige Male getan hatte, fing er an zu erzählen. »Es war einmal eine Zeit, da war ich ein Bär. Mein Fell war zottig und wild, meine Tatzen gewaltig und meine Augen so schwarz wie die Nacht. Der Wald erbebte, wenn ich brüllte, und die anderen Tiere flohen vor mir. Die Menschen erzählten sich des Nachts Geschichten von meiner Wildheit, und sie schauderten in ihren Decken. Ich riss ihre Schafe und ihre Ziegen, und kein Jäger war mir gewachsen. Der Wald war mein Königreich, und ich herrschte streng und gnadenlos. Die Wildheit war in mir wie ein Feuer, das nicht verlöschen wollte. Sie erfüllte mich zum Bersten und tropfte wie weißer Schaum von meinen Lefzen, und nach wurde ich von innen verzehrt, und ich schrie meine Wut und meinen Schmerz in die Nacht hinaus. Und als mein Schrei verklungen war, stand plötzlich ein Mädchen vor mir. Sie war zierlich, kaum eine Frau. Ihr dünnes Gewand flatterte im Nachtwind. Das Feuer loderte höher und ich stürzte auf sie zu, um sie zu zerreißen. Doch als ich sie fast erreicht hatte, sah ich ihre Augen und das Lodern in mir erlosch im selben Augenblick. Ihr Duft war Vergissmeinnicht und Salzwasser, frisches Brot und der Rauch verloschener Kerzen. Ich ragte vor ihr auf, ein schwarzer Berg voller Gefahr, doch sie streckte die Hand aus und strich über mein Gesicht. Kleine Blitze zuckten durch meine Glieder und ich fühlte eine Ruhe, wie ich sie noch nie gekannt hatte. Ihre Augen waren in der Nacht schwarz wie die meinen, doch ich las etwas darin, das ich nicht kannte. Es war nicht die Liebe zu einem bestimmten Menschen oder zu einem Ding, es war eine Liebe, die alles durchdringt, was da ist. Ich sah sie zittern und ich legte mich nieder und deckte sie mit meinem Fell zu und ich wusste, dass ich sie nie mehr gehen lassen würde. Als der Morgen kam, stand sie auf und trat an den Rand der Lichtung. Ich sah, wie sie sich entfernte und mein Herz zog sich zusammen. Dann aber drehte sie sich um und streckte erneut die Hand nach mir aus. Und ich warf das schwarze Fell ab und folgte ihr. »Warst du ein verwunschener Königssohn?« fragte der Junge, wie er es schon unzählige Male getan hatte. Der Mann schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er, »ich habe einfach alles zurückgelassen, was sie nicht lieben konnte.« »Vermisst du manchmal den Wald und dein Fell?« fragte der Junge wieder. Der Mann dachte kurz nach. Seine Worte waren leise, so als hallten sie als Echo tief aus seinem Inneren wieder. »Den Wald trage ich in mir. Das Fell jedoch war nie mein Fell. Ich hatte mich nur darin verloren.« Der Junge wiegte den Kopf hin und her, so als prüfe er jedes Wort genau auf sein Gewicht, und dann fragte er, »Macht mich das auch zu einem Bären?« Der Mann lächelte und drückte den Jungen fest an sich. »Wenn man geliebt wird, kann man alles sein, was man will.« Sie saßen noch lange schweigend da und sahen der Sonne zu, wie sie sank und schließlich verlosch. Gemeinsam gingen sie zurück in ihr Haus und waren einfach glücklich.
Fuchstraum las aus seinem Stück »Ein Bär«.
Die Bücherbar auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt, UKW 105,2 MHz und im Radio OKJ in Jena, UKW 103,4 MHz.